Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Das wird aufregend heute. Wir verlieren unsere Hausschlüssel und rufen nicht etwa den Schlüsseldienst an, sondern gehen zum 3D-Späti um die Ecke.
Es wird außerdem ressourcenschonend. Wir lesen Comics, für die kein Baum sterben muss, nicht einmal ein Ast, denn diese Comics finden sich im Web.
Und es wird kompliziert. Wir lassen uns erklären, wie man Software beweisen kann und warum das auch für Menschen ohne Mathematikstudium wichtig sein könnte.
Herzlich willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Heute mit Katja Digalke.
Und mit Martin Böttcher. Und natürlich wie immer auch mit Musik. Hier ist das Indie-Pop-Quartett Delta Will aus Toronto. Die Kanadier stellen ihre Songs frei ins Netz und wollen, dass man sie kopiert und remixt. Hier ist Song All It Glows.
Comicbranche boomt. Graphic Novels und Mangas, Asterix und Superman, The Walking Dead, Wolverine und all die anderen sind schuld daran. Doch ein bislang eher unbekannter Teil der deutschen Comic-Szene hat davon nichts bis gar nichts. Diejenigen nämlich, die Comics im Internet veröffentlichen.
Wir sprechen gleich über die Besonderheiten der Webcomic-Welt und was sie so spannend und vielleicht auch ein bisschen anders macht. Vorher aber klären uns Ralf Hutter und Markus Richter, wie Webcomics beim Comicsalon Erlangen um Anerkennung gekämpft haben. Immerhin ist das die größte Comicmesse im deutschsprachigen Raum.
Der Sonderpreis der Jury für eine besondere Leistung oder Publikation geht dieses Jahr an Sarah Rubini.
Jawohl! Es war nur einer der sogenannten Independent-Preise für die Szene jenseits der größeren Verlage, aber immerhin. Ein Sonderpreis des internationalen Comic-Salons ging an eine Zeichnerin, die regelmäßig Comic-Strips ins Internet stellt, in ihrem eigenen Internetauftritt, wohlgemerkt ohne Verlag. Solche Online-Comics gibt es viele, doch die Jury der offiziellen Festivalpreise würde kein Internetprojekt als besondere Leistung auszeichnen. Dieses Jahr hat die Online-Comic-Szene dem Comic-Salon aber ihren Stempel aufgedrückt. Das lag an dem jungen Netzwerk Comic Solidarity. Die Frankfurter Zeichnerin Eve J. gehört dazu.
Comic Solidarity ist ein Angebot für Webcomic-Künstler, für Digital Artists und Self-Publisher, sich zu organisieren und repräsentieren zu lassen. Bestehende Strukturen wollen wir nicht ersetzen, sondern vernetzen. Wir möchten eine Website aufbauen, die zum Ziel hat, zu informieren, wo findet Comic statt, wie kann man die Situation für alle verbessern, ohne jetzt groß rumzumeckern, sondern mit einem ganz pragmatischen Ansatz Lösungen und Orientierungen zu finden.
Einige Online-Comics haben eine große Fangemeinde. Da sie aber gratis sind, kann kaum jemand davon leben. Die meisten versuchen es auch gar nicht. Ein erstes Ziel von Comic Solidarity ist nun die Weitergabe von Erfahrungen, zum Beispiel beim Finden eines Geschäftsmodells. Der Anfang ist gemacht. Comic Solidarity bekam in Erlangen eine Fläche zur Selbstdarstellung und Vernetzung. Zusätzlich organisierte Eve J. mit zwei Mitstreitern eine Reihe von Podiumsgesprächen zur Lage, dem Potenzial und der Vielfalt von Internetcomics. Ein Beispiel, das aus Japan stammende Genre der Mangas, erklärt von Comic-Texter und Journalist Michel Dicomain.
Gerade auch so, was sexuelle Vielfalt und auch so People of Color und sowas angeht. Und es gibt immer viel homoerotische Inhalte und auch gleichgeschlechtliche Beziehungen im Manga. Und so einen ganz anderen Gesellschaftsentwurf eigentlich, eben auch hauptsächlich weiblich geprägt. Also eine Kulturform, die eben von Frauen für Frauen hauptsächlich dominiert ist und wo Männer weniger eine Rolle spielen, was es im anderen Comicbereich eben auch gar nicht gibt.
Nicht nur die Inhalte, schon allein die Tatsache, dass es die Webcomics gibt, kann gesellschaftliche Barrieren abbauen, glaubt Lukas Wilde, Doktorand am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen. Denn normalerweise werden bei der ewigen Frage, was ist ein Comic, klassische Kriterien angesetzt, die etwa auch für Literatur und Filme gelten. Internetcomics entziehen sich diesen Kriterien, so Wildes These, und stellen damit die Notwendigkeit einer solchen Definition an sich in Frage.
Ich schaue mir was an und es gefällt mir einfach, ich klicke weiter oder nicht, aber ich muss mich nicht rechtfertigen, was es ist. Vielleicht ist es einfach nur ein Kommentar und eine andere Form zu kommunizieren, einen Blick auf den Alltag zu werfen, Statements abzugeben oder sowas. Gerade das Spiel damit, dass man oft gar nicht weiß, was für eine Art von Kulturprodukt haben wir denn da eigentlich, kann sehr produktiv sein.
Webcomics kämpfen um Anerkennung. Ein Stück von Ralf Futter, gesprochen von Markus Richter.
Was genau tut sich eigentlich in der Welt der Webcomics? Wer ist da zugange? Wie viel hat das Ganze mit Geld zu tun? Und wer braucht eigentlich Webcomics, wo doch der Markt der herkömmlichen, der gedruckten Comics in den letzten Jahren weiter gewachsen ist?
Fragen, die uns die eben schon erwähnten Lukas Wilde und Sarah Burini genauer beantworten sollten. Hallo.
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 Lukas Wilde ist Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen und Comic-Experte. Sarah Burini, Zeichnerin, die ihre Werke ins Netz stellt. Können Sie uns verraten, was Webcomics von normalen Comics unterscheidet? Ist ein Webcomic nicht einfach nur ein Comic, den man online gestellt hat, Frau Burini?
Im Prinzip ja. Also Webcomic an und für sich ist keine Bezeichnung unbedingt für ein Genre, sondern für die Art der Veröffentlichung. Das heißt, es geht hier um Comics, die ins Internet gestellt werden. Und das, sie unterscheiden sich darin, dass halt nun mal Bildschirminhalte anders betrachtet werden und anders behandelt werden. Und da finden sich halt neue Spielformen.
So viele neue Spielformen habe ich gar nicht gesehen. Ich bin jetzt natürlich auch nicht allwissend, habe nicht alles gesehen, aber das schien mir von der Präsentation her doch relativ ähnlich zu sein, wie das eben auch in den gedruckten Comics ist. Was ist denn für Sie zum Beispiel der Reiz, online zu veröffentlichen, also wo Sie auch selber gar nicht so viel mit dem Medium spielen?
Für mich war es damals einfach so ein bisschen ein Eisbrecher. Also ich wollte unbedingt immer Comics machen und ich war aber so ein Zweifler. Ich habe immer mir überlegt, ist das eigentlich gut genug? Und dann ist es nun mal ein langer Weg vom Zeichnen bis zur gedruckten Publikation. Und da war Webcomic, was ich halt in den Staaten entdeckt hatte, als Form viel direkter. Und es war dann halt so, ich musste überhaupt nicht warten. Also ich habe den Strip gezeichnet und am nächsten Tag war und ist er online. Und dann gibt es auch direkt schon das Feedback von Lesern und Reaktionen. Und das ist halt für mich so der größte Unterschied, dass man halt sowas mal als Zeichner direkt mitbekommt, wenn man sonst auch nur öfters in seiner kleinen Zeichnerhöhle dann alleine vor sich hinkritzelt und dann erst auf diversen Messen eventuell eine Reaktion erfährt.
Lukas Wilde, wenn man da mal einen Schritt zurücktritt und das so wissenschaftlich sich anschaut, gibt es denn inhaltliche Unterschiede zwischen klassischen Comics und dem Webcomic? Also der klassische Comicheld ist ja eigentlich weiß, männlich, heterosexuell. Wird mit diesem Stereotyp zum Beispiel im Webcomic gebrochen?
Naja, es gibt natürlich sehr viele Arten auch von Comic und ich würde sagen, dass vor 10 Jahren auf jeden Fall, als sich das zunächst entwickelt hat, vor allen Dingen der Zeitungsstrip, der klassische Zeitungsstrip, ein bisschen das Format war, an dem man sich orientiert hat, bis eben hinzu, dass dann bei Sinfest werktags eben das schwarz-weiß ist und am Wochenende dann in Farbe. Und mittlerweile hat sich das sehr viel weiter ausdifferenziert. Also wir haben auch riesige epische Geschichten, Sagas, die dann veröffentlicht werden. Wir haben einfach ja, eigene Genres fast, würde ich sagen, so ein bisschen dieses autobiografische, grafische Bloggen, ja, also ein bisschen was über sein eigenes Leben erzählen und dann auch wirklich vielleicht mit den Formen brechen, dass man mal einen Comic hat, mal vielleicht wirklich eher nur ein Cartoon oder eine Karikatur, dann wieder nur mal ein komisches Diagramm zum Beispiel. Da muss man sich ja ganz wenig erhalten und entsprechend hat man auch sehr unterschiedliche Leser mit sehr vielen unterschiedlichen Erwartungen. Also ich glaube, das geht hin, das fängt an bei wirklich sehr geschlossenen Szenen schon richtig, die sich über soziale Netzwerke verlinken, Facebook, Tumblr, Twitter und so weiter, bis eben hin zu einem Grafikdesigner, die in ihrer Mittagspause eben einfach mal klicken, was auf ihren Blogs so passiert.
Also und Herr Wilde, Sie würden so weit gehen, dass es gar keine Konkurrenz gibt zu den alten gedruckten Comics. Das ist eine ganz andere Leserschaft?
Ich glaube, man erreicht eben auch teilweise ganz andere Leser. Also auch was Sarah macht, wird ja auch oder funktioniert ja auch sehr gut gedruckt. Aber es ist eben immer noch was anderes, ob man vielleicht in Comicladen oder jetzt auch in eine Buchhandlung sich was kauft oder eben einfach vor der Mittagspause noch ein paar Minuten Zeit hat und dann eben auch mal sich seine Lieblingsstrips klicken kann, was ja sehr oft vorkommt.
Mhm. Frau Burini, lässt sich mit Webcomics Geld verdienen?
Eine Frage, auf die immer alle die Antwort wissen wollen. Es gibt Modelle, ja, also besonders in den USA habe ich Leute kennengelernt, die davon leben können, aber das sind eher die Ausnahmen und ich möchte, ich möchte weder halt zu negativ sein, noch irgendwelche Illusionen aufbauen. Bei mir ist es noch nicht mal wirklich ein ernstzunehmendes Nebeneinkommen. Und da täuscht auch manchmal so die Außenwahrnehmung, weil ich halt sehr viele Möglichkeiten, mich zu unterstützen, auf meiner Seite biete. Also da gibt es zum Beispiel halt Micropayments und PayPal-Spenden oder Wunschlistengeschenke, wenn man halt irgendwie so materiellere Geschenke mit einbezieht. Das gibt es, aber das ist nicht so, also das bietet nie dasselbe Honorar, was früher mal Zeitungen geboten haben und inzwischen weiß ich nicht, tun Zeitungen das vielleicht auch nicht mehr.
Alles klar. Wir sprechen gleich weiter mit Lukas Wilde und Sarah Burini, dann auch über die Frage, warum sich die Webcomic-Szene gerade organisiert und vernetzt. Aber erst einmal Musik. TV Girl aus Los Angeles haben lustigerweise gar nichts mit Fernsehen zu tun.
Und das sind auch gar keine Mädchen, wie im Namen behauptet wird, sondern drei Männer. French Exit heißt das Debütalbum von TV Girl. 12 Songs über verlorene Lust und zu viel Liebe. French Exit gibt's als Download zum Pay What You Want Preis und für Fans der analogen Medien auch als Schallplatte. Hier ihr Song Louise.
And there's a song there that's coming from, you know,
she only wanted to lie beside him.
Louise von TV Girl. Alle Infos über die Musik finden sich wie immer unter breitbanddeutschlandradiokultur.de. Wir sprechen weiter mit der Comiczeichnerin Sarah Borini und dem Medienwissenschaftler Lukas Wilde über das weite Feld der Webcomics.
Frau Borini, das Leben ist kein Ponyhof, heißt Ihre Reihe, die zwar gerade eine Sommerpause einlegt, ansonsten aber stellen Sie da seit 5 Jahren zweimal pro Woche neue Folgen online. Ist das für Sie eine Art Blog eigentlich?
Ja, auch. Also ich binde da durchaus auch so alltägliche Erlebnisse ein und es hat manchmal mehr Tagebuchfunktion und manchmal weniger. Also da schwankt immer so zwischen totaler Fiktion und inspiriert vom alltäglichen Leben.
Wir fragen jetzt mal nicht indiskret nach, welche Teile biografisch sind.
Aber der Elefant ist nicht echt. Obwohl, nein, jetzt habe ich es verraten. Ach,
sind Webcomics denn einfacher zu produzieren als herkömmliche Comics? Also machen Sie das schneller? Braucht man dafür weniger Zeit?
Da gibt es für mich eigentlich null Unterschied, weil es ist in dem Fall vollkommen egal, technisch gesehen, sind die Schritte genau dieselben. Also der einzige Unterschied ist, dass dann meine Bilddatei 272 dpi hat und die andere für Druck ist größer. Aber das macht zeitlich überhaupt keinen Aufwand. Die technischen Mittel, also Stifte oder Papier oder halt auch am Tablet entstandene Comics, das ist eigentlich für mich genau dasselbe.
Mhm. Lukas Wilde, aus Sicht der Wissenschaft, was sind Comics eigentlich? Medien, Literatur oder auch Kunst?
Ich glaube, das liegt nicht so sehr am Gegenstand, sondern eben an den Fragen, die wir eben stellen. Ich kann natürlich schauen, was an einem, also zum Beispiel bei Sarahs Comic dann eben ganz faszinierend ist, dieses Spiel mit Fiktionalität eben und autobiografischem so. Und dann kann ich da sagen, das ist jetzt für mich nur so ein Gefäß, in dem sind Inhalte drin. Dann schaue ich mir das vielleicht eher als Medium an. So, ich kann auch schauen, was macht denn sowas dann wirklich auch zu Kunst? Was ist denn da wirklich sehr literarisch oder beeinflusst eben auch umgekehrt wieder den Film dann ästhetisch so? Das sind Fragen, die sind nie im Gegenstand drin, sondern wir müssen eben immer schauen, was können wir damit machen und was hat das auch für eine Funktion für andere Leute, die eigentlich gar nicht so viel mit Comics zu tun haben und die das eben wirklich nur benutzen, um zum Beispiel neue Game of Thrones-Folgen zu kommentieren, indem sie selber sich jetzt so einen Comic daraus aus Screenshots zusammenbasteln. Das wäre ja legal auch gar nicht druckbar so, aber zum Verbreiten von Memen funktioniert das dann ganz toll. Da bringt uns der Kunstbegriff ja gar nicht weiter, natürlich.
Ja, und der Kunst wird ja auch gesammelt, Comics werden auch gesammelt, aber das Sammeln bei Webcomics, das stellt sich relativ schwierig dar, oder?
Darüber reden wir jetzt alle, über E-Comics und E-Reader und wie man sozusagen da wieder auch ein Format finden kann, das sich vermarkten lässt. Das war ja auch beim Comic-Salon ein ganz großes Thema, was jetzt eher von den großen Verlagen und auch Amazon und so weiter kommt und gar nicht mehr so von den kleinen Independent, er sitzt im Zimmer und zeichnet was, sondern die zweite Phase, eigentlich sind wir da ja schon jetzt ein bisschen angekommen. Die Fragen, die man vor 10 Jahren so am Webcomic hatte, stellt man jetzt, wie bringt man das auf mobile Endgeräte, auf Tablets und so, und da ist auch gerade ein großes Experimentierfeld aufgemacht worden, glaube ich.
Kommen wir mal zu dieser Grenze zwischen On und Offline. Wie durchlässig ist die eigentlich? Werden Webcomics oft oder überhaupt gedruckt und werden gedruckte Comics ins Netz gestellt? Wie ist das Verhältnis da? Vielleicht erstmal Herr Wilde?
Das kann Sarah mit Sicherheit besser beantworten, ob jetzt jeder Künstler den Wunsch hat, irgendwann das in Händen zu halten als Printprodukt oder das da als eine ganz eigene Form sieht, die man eben auch nur im Web so machen kann, weil man zum Beispiel bewegte Bilder einbindet oder sowas. Ja, das kann man ja auch dann gar nicht drucken.
Aber so allgemein betrachtet, wie sieht die Situation da aus?
Also es gibt eine kleine Durchlässigkeit, die anfängt sich zu entwickeln, zum Beispiel über diese Anthologie Jazam oder Mondo, wo ja sehr viele Webcomic-Künstler dann eben sich auch in Printformaten ausprobieren können. So, ich denke, das ist noch, das könnte noch sehr viel stärker natürlich sein, dass man sich da auch gegenseitig oder vor allen Dingen dann eben auch Webcomic-Künstler mehr wahrnimmt. So, aber ob das jeder wirklich so sucht, ist ja nochmal eine andere Frage auch. Bestimmt schließt das sich gar nicht aus, würde ich sagen, oder?
Nee, das schließt sich nicht aus. Also es gibt natürlich Formen von Webcomics, wie wenn wir jetzt so an Infinite Canvas denken. Das bedeutet, man kann unendlich horizontal oder vertikal scrollen und die Geschichte verfolgen. Und man hat gar nicht mehr so richtig abgetrennte Seiten, dann ist das natürlich eine Herausforderung für den Druck und letztendlich auch nicht unbedingt dafür gedacht. Und es gibt aber trotzdem auch Zeichner, die selbst da es schaffen, das drucken zu lassen, wie zum Beispiel bei der Wormworld-Saga von Daniel Lieske. Ich finde das ganz spannend, wenn man vielleicht mal überlegt, dass es nicht gedruckt werden muss und dass man dadurch eben halt durch Animationen und durch Infinite Canvas und andere Experimente das Internet oder das Bildschirmlesen quasi als Medium benutzt und ausnutzt. Und ich persönlich habe da mit meinem Format als klassischen Comicstrip jetzt nicht so das Problem. Ich habe halt manchmal Animationen dabei, aber die sind dann halt eher so ein Gimmick im Web und im Print fallen die dann weg, aber es ist halt auch nicht im Print dann weniger verständlich.
Ja, oder was es ja auch gibt, ist ja, dass ein etwas schon gedruckt wird, also Michael Dekumain auch dieses Leid und Verderben, aber es dann eben noch parallel eine Web-Comic-Serie gibt, wo man dann eben noch mehr Hintergründe dazu hat und weiter reinlesen kann in die Leben der Charaktere, dass es sozusagen eine Erweiterung noch ist, auch von diesem Printbereich.
Es gibt auch tatsächlich Zeichner, also mir fiel nur gerade ein, dass ich auch auf dem Comic-Salon in Erlangen von einem Zeichner gehört habe, der gezielt auch Kapitel oder komplette zu druckende Comics erstmal ins Web stellt, weil das tatsächlich mehr Leser generiert, die dann das Buch gedruckt haben wollen. Also sozusagen quasi als Vorbestell, also als Vorschau für den Druck. Und das klappt wohl auch.
Weil wir da gerade bei dem Erlanger Comic-Salon sind, da haben sich ja eine Reihe von kleinen Webcomic-Verlagen zusammengeschlossen und die Comic Solidarity gegründet. So als Netzwerk würde ich mal das bezeichnen. Was ist die Idee dahinter?
Also Verlage gibt es ja da erstmal noch gar nicht und das ist ja auch das Problem, denn wir haben wie gesagt eine sehr extrem vitale Szene, unglaublich viele Leute, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau ganz viel produzieren, aber wer vertritt die? Also wer bucht überhaupt erstmal einen Stand? Wie kann man da auf so einer Messe sein? Erstmal, wir haben es ja gerade schon gehabt, man verdient ja erstmal kein Geld damit so. Und da kann man sich erstmal gar keine Standgebühr leisten. Insofern, die Comic Solidarity ist eben gedacht als eine Interessensvertretung von Online-Publizierenden, die dann eben einfach mal auf so einer Messe zum Beispiel einen Raum haben, in dem man sich trifft, in dem man sich gegenseitig Sachen vorstellt, in dem man aber auch dann was anbieten kann, eben wie bei uns jetzt Vorträge zu veranstalten, Lesungen zu veranstalten, vielleicht auch Ausstellungen von Künstlern zu veranstalten, die aber eben erstmal gar keinen Verlag haben.
Vielleicht als kurzes Fazit mal, was glauben Sie denn beide, wie das weitergeht mit der Web-Comic-Szene, wie mit der Comic-Szene insgesamt?
Puh, ich glaube, momentan sehe ich das als große Inspirationsquelle und wieder halt, auch als Aufwind, weil das Gute an Webcomics ist halt, dass es jeder machen kann. Und es gibt halt sehr viele Leute, die inspiriert werden, gerade von Webcomics, die sie halt schon online sehen. Und vielleicht gibt das dem Comic an und für sich auch die Möglichkeit, einen Aufwind zu erleben und dass man einfach dem Medium, also das Medium wieder an mehr Leute bringt.
Ich glaube, es nimmt auch wirklich einfach erstmal Berührungsängste, weil man kann irgendwie in seiner Mittagspause, wie gesagt, am Computer einfach mal reinschauen, muss nicht in so einen düsteren Comic-Shop runtersteigen und merkt dann, oh, hier gibt es ja eben auch, ja, bei Wormworld Saga epische Geschichten, die gefallen mir eigentlich total gut, obwohl ich dachte, ich lese ja gar keine Comics.
Sagt der Medienwissenschaftler Lukas Wilde. Er und die Zeichnerin Sarah Borini erklärten uns die, ja, immer noch neue Welt der Webcomics. Vielen Dank für das Gespräch.
Hier bei Breitband kommen wir gleich zu unserer Rubrik Medien und Meinungen. Vorher tauchen wir ins Meer ein. Ocean hat der in Ankara lebende Produzent Görkem Hahn Junior seinen Synthie-Pop-Track genannt. Sein Kollege Mindshifter aus Istanbul hat ihn geremixt. Original und überarbeitete Versionen sind gerade als Gratis-Download-Single beim Netlabel Bad Panda erschienen.
In the ocean, ocean.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die Meldung der Woche, die hat Kollege Moritz Metz mitgebracht. Du startest, wie so oft, mit Edward Snowden.
Ja, der Whistleblower hatte ja 2013 in Russland ein Jahr vorläufiges Asyl gewährt bekommen. Das lief jetzt allerdings diesen Donnerstag aus und er soll jetzt dort politisches Asyl beantragt haben. Das wäre unbefristet und müsste aber von Wladimir Putin persönlich genehmigt werden. Viele fordern ja, Snowden Asyl in Deutschland zu gewähren oder ihn zumindest vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen zu lassen. Doch beides ist offenbar der Bundesregierung zu heikel und wegen dieser Haltung hat jetzt auch der Enthüllungsjournalist und Snowden-Kollege Glenn Greenwald seine Teilnahme am Untersuchungsausschuss abgesagt. Er hat geschrieben, ich möchte nicht bei einem Ritual teilnehmen, das nur die Illusion einer Untersuchung herstellt, das nur dafür gemacht ist, jede echte Untersuchung zu vermeiden und die deutsche Öffentlichkeit mit leerem Symbolismus zu beschwichtigen und dass die Schuldigen, die US-Regierung nämlich, glücklich hält. Falls Snowden aber doch noch nach Deutschland reisen würde, dann würde sich Greenwald nochmal anders überlegen mit seiner Absage vor dem Untersuchungsausschuss.
Gab es denn diese Woche auch wieder neue Snowden-Enthüllungen?
Nicht, dass ich wüsste, aber es gab eine interessante Studie zu den Folgen der Snowden-Enthüllungen und der ganzen Überwachung von zwei US-Forschern. Und zwar suchen Internet-User seit dieser Überwachungsaffäre, seit dem Skandal, weniger Intimes und potenziell Riskantes bei Google im Netz, sagt die Studie. Die beiden Forscher haben Google Trends benutzt. Das ist ein öffentliches Portal zum Analysieren von Google-Suchtrends. Und da unter anderem analysiert haben sie das verglichen mit einer Liste von Schlüsselwörtern, die das Heimatschutzministerium der USA für gefährlich hält. Zum Beispiel Wörter wie Rohrbombe, Polizei, Salmonellen, Explosion und so weiter. Man traut sich ja fast nicht im Radio zu sagen. Aber auch potenziell peinliche Suchwörter, die die Privatsphäre betreffen. Sowas wie Abtreibung, Pleite, Coming Out, Depression, Drohnen, Abnehmen und My Little Pony. Diese Suchwörter, der Anteil beider Gruppen von Suchwörtern sei bei Google in den Suchen um ungefähr 2,2% gefallen. Und das beweist, die Zensur findet bereits in unseren Köpfen statt, bevor wir überhaupt googeln. Komischerweise gibt es aber unter den 11 untersuchten Ländern auch zwei, in denen beide Suchwortgruppen seit Snowden mehr gesucht werden. Und jetzt ratet mal, das sind einerseits Südkorea und Deutschland. Also in Deutschland wird mehr solches Zeug jetzt gesucht. Warum das so ist, wissen die Forscher aber auch nicht.
Es gibt ja bald eine neue verheerende Sicherheitslücke namens Bad USB. USB-Sticks wurden gehackt.
Ja, normalerweise kennt man ja USB-Sticks als Träger von Virensoftware. Und jetzt ist es aber so, dass nicht die Software auf dem Stick ist, sondern wirklich in dem Stick. Also, dass da gehackt wurde und diese Firmware, das ist quasi das Betriebssystem von sehr vielen USB-Sticks, das lässt sich hacken. Und das funktioniert dann so, dass dieser Stick, wenn man ihn wo einsteckt, dass der sich dann als Tastatur ausgibt oder als andere USB-Hardware und nicht mehr als Stick und dann eben allerhand Unfug auf dem Computer treiben kann, irgendwelche Sachen eintippen kann, theoretisch. Und dagegen sind erstmal alle Systeme und Virenscanner machtlos. Und man kann dann eben zum Beispiel vielleicht auch Software installieren, die dann weitere USB-Sticks infiziert. Der Berliner Profi-Hacker Carsten Nohl hat diese Sicherheitslücke entdeckt und das ist vor allem bei den weit verbreiteten USB-Sticks mit Chips der Firma Fission. Und der spricht darüber nächste Woche bei der berüchtigten Black Hat Hacker-Konferenz in den USA. Black Hat, das heißt, das sind eher so die bösen Hacker, könnte man sagen. Und wenn die bösen Jungs den Hack in die Finger kriegen, dann könnten die Auswirkungen dieses USB-Sticks ziemlich enorm sein, dieses Hacks. Null sagt, man wird wohl keinen USB-Stick mehr trauen können, den man nicht durchgängig in seinem eigenen Computer benutzt hat.
So sieht's aus. Danke, Moritz Metz. Und hier geht es weiter mit Americana, Bluegrass und Rock'n'Roll. Das sind jedenfalls die musikalischen Schubladen, in denen sich die Wild Hands gerne einsortiert sehen. Seit 2 Jahren machen die 5 Freunde zusammen Musik. Diesen Sommer ist ihr Debütalbum erschienen. O River heißt es, daraus Dirty Kids.
Tiptoe summertime, try to be quiet as a mouse. And don't you know you got a hole in the palm of your hand? You got a problem that you don't quite understand. Don't go holding your breath.
Breitbandbesprechung.
Microkernel SEL4 beweisbar fehlerfrei Open Source. So lautet eine Meldung dieser Woche auf Heise, für viele wohl eine nichtssagende oder völlig unverständliche Nachricht, für Menschen aber, die sich mit Betriebssystemen und deren kleinen Macken beschäftigen, ziemlich toll.
Bei einem Kernel handelt es sich nämlich um das zentrale Element eines Betriebssystems. Auf ihm bauen alle weiteren Softwarebestandteile auf. Wenn man also beweisen kann, dass der Kern fehlerfrei ist, dann ist schon mal eine ganze Menge gewonnen.
Und das ist dann auch die zweite wichtige News dieser Meldung. Eben nicht nur, dass der jetzt als Open Source veröffentlichte Microkernel SEL4 fehlerfrei ist, sondern dass die Entwickler dies auch bewiesen haben. Alle Spezifikationen sind vollständig erfüllt, heißt es da so schön.
Und warum das wiederum so außergewöhnlich ist, darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Bog, einem IT-Experten, der sich außerordentlich gut mit beweisbarer Software und Microkerneln auskennt. Hallo Andreas Bog.
Hallo.
Vielleicht zu Beginn erstmal eine Begriffsklärung. Was ist eigentlich beweisbare Software?
Beweisbare Software ist eine, bei der man die Eigenschaft angeben kann als quasi mathematisches Theorem und dann hinterher zeigt, dass das Programm dieses mathematische Theorem erfüllt. Im Fall dieses Microkernels, der macht nicht besonders viel, der sorgt dafür, dass verschiedene Prozesse, die auf dem System laufen, sich gegenseitig nicht in den Speicher schreiben können, grob gesagt. Es gibt also irgendwo ein Theorem, das sagt, ich kann nur in meinen Speicher schreiben. Und dann gibt es eine Reihe von mathematischen Beweisen, die zeigen, dass der Code diese Eigenschaft erfüllt, dass es also jederzeit sichergestellt ist.
Dieser Code ist ja jetzt veröffentlicht worden, also ist Open Source veröffentlicht worden. Aber wie kann ich denn als User überhaupt überprüfen, dass der Beweis stimmt?
Der Beweis ist mitveröffentlicht, ist also kein manueller Beweis, wie das bis vor einiger Zeit noch üblich war, sondern ein sogenannter maschinenüberprüfbarer Beweis. Das heißt, im Prinzip ist auch der Beweis Programmcode, den man ausführen kann. Das heißt, man kann sich in dem Fall das Beweissystem Isabel Hohl runterladen, kann den Beweis selber ausführen und bekommt dann hinterher die Antwort, ja, der Beweis stimmt.
Ich als Laie, wenn ich in den Laden gehe und mir eine Software kaufe, dann gehe ich ja erstmal so ein bisschen naiv davon aus, dass sie fehlerfrei ist. Schließlich habe ich dafür gutes Geld bezahlt. Aber warum ist denn nicht alle Software fehlerfrei?
Ich würde sogar sagen, nahezu alle Software hat Fehler. Also dass es jetzt dieses bewiesene SEL4 gibt, ist eher die krasse Ausnahmeerscheinung. Das ist aber auch ganz normal, weil Menschen beim Programmieren Fehler machen. Also so alle paar hundert Programmzeilen, selbst der beste Programmierer macht Fehler, selbst das beste Testverfahren findet nicht alle Fehler. Und leider ist auch viele Software ganz besonders fehleranfällig. Also jeder, der Windows verwendet, die gängigen Office-Programme kennt das. Gelegentlich stürzt es dann doch mal ab.
Oder der Computer hängt sich auf oder so. Und das sind alles Folgen von fehlerhafter Software.
Genau. Und solche Fehler erlauben aber auch Angreifern, in den Rechner einzudringen. Das heißt, ein abstürzendes Programm stürzt deswegen ab, weil es an Speicheradressen schreibt, wo es nicht hinschreiben soll. Und wenn ich als Angreifer das kontrollieren kann, dann kann ich gezielt meinen Programmcode zur Ausführung bringen und damit in den Rechner einbrechen.
Also das wissend, was bedeutet denn dann diese Meldung, dass dieser bestimmte Kernel SEL4 jetzt fehlerfrei ist?
Erstmal für die Sicherheit für den Endanwender leider nicht besonders viel, weil auf diesem Microkernel obendrauf immer noch ein klassisch geschriebenes Betriebssystem läuft mit all seinen Fehlern. Das Einzige, was man mit diesem Kernel erreichen kann, ist eine Isolation. Das heißt, man hat zum Beispiel das berühmte Kanzlerinnen-Handy. Ja? Da laufen dann zwei Betriebssysteme drauf. Das eine ist das Betriebssystem zum SMS-Schreiben, Internet-Klicken. Das andere ist das, mit dem dann verschlüsselt telefoniert wird. Und man hat immerhin die Garantie, dass der Schlüssel nicht in den anderen Bereich kommt. Das heißt, selbst wenn man sich einen Trojaner einfängt, indem man auf eine Webseite klickt, wo einer dann runtergeladen wird, kommt er noch nicht an das verschlüsselte Gespräch ran. Mhm. Ganz bedeutend ist die Existenz dieses Kernels, einfach um zu zeigen, dass auch real existierende Systeme formal bewiesen werden können. Es herrschte lange Zeit der Glauben, dass es einfach zu schwierig ist, das in der Praxis wirklich zu tun, wirklich formal verifizierte, bewiesene Software zu schreiben. Und das ist eigentlich so der erste Gegenbeweis.
Also hängt die Latte jetzt ganz schön hoch?
Sie hängt jetzt höher, ja.
Reicht es denn aus, beweisbare Software zu haben, um perfekte Computer zu bauen?
Natürlich nicht, weil die Frage ist auch immer, was beweist man denn? Ja? Also wenn man beweist, dass irgendwie der Tag nach Sonntag Dienstag ist, dann hat man noch nicht viel gewonnen, wenn man irgendwo spezifiziert hat, dass es den Montag nicht gibt, weil den gibt es ja tatsächlich. Also auch ein Beweis ist immer nur so gut wie Theoreme, die man hinschreibt. Es ist aber ein anderer Weg, auf das System drauf zu gucken. Also normaler Programmcode sagt, was tut der Computer Und wie tut ein Computer etwas? Und die Beweise sagen, was tut es? Und wenn das zueinander passt, hat man schon mal eine relativ hohe Sicherheit, dass es auch wirklich funktioniert.
Welche Rolle spielt denn dann die Hardware? Also muss die Hardware, auf der eine solche fehlerfreie Software läuft, dann auch bewiesen werden, dass sie fehlerfrei ist? Oder hat das nichts miteinander zu tun erstmal?
Im Grunde genommen ja. Im Grunde genommen müsste auch das passieren. Es gibt auch bereits im militärischen Umfeld CPUs, die ein bewiesenes formales Modell haben. Im zivilen Bereich sind die noch nicht erhältlich. Also Chiphersteller arbeiten teilweise mit solchen Verfahren. Zum Beispiel werden die ganzen Fließkommaberechnungen auf Intel-CPUs in ihrer Korrektheit bewiesen, aber noch nicht die gesamte CPU als Gesamtsystem. Und auch da können Bugs auftreten und auch diese Bugs können ausnutzbar sein durch einen Angreifer.
Hm. Hat das für Sie als IT-Experten eine praktische Bewandtnis, dass jetzt diese bewiesene Software da ist?
Ja, man kann da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, guckt mal, es geht. Und an Stellen, wo also wirklich hohe Sicherheit notwendig ist, argumentieren, dass man auch so arbeiten muss. Also da wurde die Messlatte höher gelegt für, wie Ingenieurskunst im Computerbereich aussehen kann und aussehen muss. Und dass man nicht einfach irgendwelchen Kram dahin schreibt und drei Testfälle schreibt und dann sagt man, ist fertig, sondern dass man, wo es drauf ankommt, wo Menschenleben dranhängen, durchaus mehr machen kann.
Wird das die Forschung jetzt verändern?
In der Forschung ist das Ergebnis ja schon vor einer Weile angekommen. Also die Informationen über L4 wurden schon vor Jahren publiziert. Es sind mittlerweile andere Projekte hinzugekommen, die in Sachen Eleganz des Beweises noch einiges machen. Also bei SEL4 reden wir davon, dass 7.500 Zeilen Code geschrieben wurden, was nicht besonders viel ist. Und dazu 200.000 Zeilen Beweis, was schon relativ viel ist. Also man sieht, dass dieser Ansatz nicht skaliert. Die Forschung ist jetzt aber mittlerweile weiter. Es ist möglich, auch andere komplexe Systeme zu bauen. Wir entwickeln uns in eine Richtung, wo das Schreiben von Beweisen als Ingenieurstätigkeit quasi aufkommt. Proof Engineering, sagt man.
Danke, Andreas Burg, für dieses Gespräch über Microkernel und beweisbare Software. I'm losing you, I'm losing you. Oh, but these thoughts won't let you go. They keep running back to you.
Chasing starlight to find it's died away. Breathe it in. It's just now. We're just falling. And we won't always free fall. Back to nothing.
The Eden Project war das mit Chasing Ghosts. Und weil es eine der Veröffentlichungsbedingungen des Labels ist, auf dem dieser Künstler erscheint, sei dies auch nochmal erwähnt. NCS wie No Copyright Sounds. So heißt das ziemlich radikale Label aus Manchester.
Und das heißt nichts anderes als, die Musik darf hier frei verwendet werden, sogar für kommerzielle Zwecke. Alles, was wir als Gegenleistung erwarten, ist die Namensnennung und ein Link zur Website der Veröffentlichung. So steht es auf der Homepage des Labels. Und diesen Link findet man bei uns selbstverständlich auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wer kennt das nicht? Dieses hektische Suchen in allen Taschen, dieses fiebrige Tasten nach dem Schlüsselbund. Meistens geht es ja dann gut aus und alles findet sich. Wenn aber nicht und der Schlüssel ist wirklich weg, dann kommt man dem Gefühl von Katastrophenstimmung schon ziemlich nah und vor allem wird es dann erst richtig nervig und meistens auch richtig teuer.
Es könnte allerdings sein, dass dieses Szenario bald schon der Vergangenheit angehört. In New York ist es schon soweit. Dort kann man sich den eigenen Schlüsselbund bei Verlust mittlerweile neu am Automaten ziehen. Voraussetzung, man hat seine Schlüssel vorher in einer Datenbank hinterlegt. Wie das genau geht, hat Matthias Finger herausgefunden.
Der mannshohe Kasten mit dem Touchscreen nennt sich Kiosk und er spuckt einen nagelneuen Haustürschlüssel aus. Im Späti, an der Ecke York Avenue, 84. Straße in Manhattan. Wer seinen Wohnungsschlüssel verliert, identifiziert sich hier einfach mit seinem Fingerabdruck. Nutzer hinterlassen ihn bei der ersten Nutzung. Eigene, in der Cloud hinterlegte Schlüssel können dann nachgemacht werden. Allerdings sollten Nutzer ihre Schlüssel vorher registrieren. Logo mit der App des Startups Keemie.
Dann lege ich den Schlüssel auf ein weißes Blatt Papier und mache ich ein Foto davon, drehe den Schlüssel nochmal um und mache von der anderen Seite auch nochmal ein Foto. Und ich gebe dem Namen, jetzt in meinem Fall ist es eben Wohnungsschlüssel, und am Ende hat man eine Art digitalen Schlüsselbund, wo man alle Schlüssel, die man so hat, quasi gescannt und registriert hat.
Aus Bildern berechnet Keemie Kontur und Frästiefe des Schlüssels. Christoph Litomyski ist dort Ingenieur für Computer Vision.
Es gibt zwei Hauptschritte. Als erstes müssen wir den Schlüsseltyp erkennen. Als zweites bestimmen wir dann die Tiefe der Einschnitte am Schlüssel.
The depths of the cuts along the side of the key.
Praktisch für Leute, die immer wieder ihren Schlüssel verbummeln. Oder für Einbrecher. Im Selbstversuch fotografiert der Journalist Andy Greenberg den Schlüssel eines Freundes und fügt ihn zum eigenen digitalen Schlüsselbund hinzu, heimlich. Am Tag darauf steht er unangemeldet in dessen Apartment in Brooklyn. Hinterlistig, aber gar nicht so neu. Wissenschaftler der University of California stellen schon 2008 die Software Sneaky vor. Vom Unidach aus fotografieren sie einen Schlüssel auf dem Tisch eines Cafés in mehr als 70 Meter Entfernung und kopieren ihn erfolgreich mittels Teleduplikation, auch ohne weißes Blatt Papier im Hintergrund.
Stellt euch vor, wie Wissenschaftler den Meeresboden kartografieren. Ein Schiff an der Oberfläche tastet mit einem Sonar den Boden ab und erstellt eine Karte der Gipfel, Täler und Konturen. Ein Schlüsselprofilprogramm tut das Gleiche.
Für einen neuen Schlüssel aus der Maschine verlangt Keemie $20. Oder 10 für den Datensatz, falls eine Fremdfirma den Schlüssel herstellen soll. Mit einer computergesteuerten Fräse. Ein Schnäppchen im Vergleich zur professionellen Türöffnung. Startup-Gründer Greg Marsh ist leidgeprüft.
Als ich nach New York gezogen bin, hat sich meine Frau ständig ausgeschlossen. Jedes Mal hat sie ein paar hundert Dollar genommen und stundenlang gewartet, dass ein Handwerker kommt und das Schloss zerstört.
Statt die Vergesslichkeit seiner Frau zu bekämpfen, rollt Marsh einen ganzen Industriezweig auf. Im Schlüsselgeschäft ist in den letzten 100 Jahren nicht viel passiert. Noch fräst die Keemie-Maschine Schlüssel aus Rohlingen in 30 Sekunden. Personalisierte Modelle aus dem 3D-Drucker werden nur auf Anfrage geliefert. Kostenpunkt bis zu $4.000 für Schlüssel aus Gold. Mitbewerber KeySafe aus Belgien hingegen liefert seinen Kunden nur den kryptischen Datensatz vom gescannten Schlüssel. Die drucken ihn dann einfach selber aus, am 3D-Printer, Der Hersteller schreibt dazu:
Wir empfehlen ausgedruckte Schlüssel für Notsituationen. Falls Sie den Schlüssel länger nutzen wollen, sollten Sie ihn aus Nylon drucken, weil es den Gegenstand härter macht. Oder Sie wenden sich an einen 3D-Druckanbieter, der auch Metall oder Hartplastik verarbeitet.
Ganz ohne nervende Schlüssel funktioniert Key to Share. Türen öffnen sich, wenn der NFC-Chip im Smartphone ans Schloss gehalten wird. Sesam, öffne dich. Auch für Handwerker, Hundesitter und Heizungsableser kann eine Zugangsberechtigung auf Zeit hinterlegt werden. In einer App. Ahmed Reza Sadeghi vom Fraunhofer Institut.
Wenn Sie Ihre Schlüssel runtergeladen haben, sehen Sie, was für Schlüssel Sie benutzen dürfen. Und eine sehr interessante Eigenschaft von dieser App ist, dass diese Schlüssel auch an jemanden anderen weiter delegieren können. Das heißt, ich könnte zum Beispiel per E-Mail eine Kopie von diesem Schlüssel an Sie schicken, wenn Sie vor meiner Tür stehen und keinen Schlüssel haben.
Allerdings können NFC-Chips auch von digitalen Langfingern ausgelesen werden, wenn Sie nur nah genug ans Handy herankommen. Kimi erlaubt es übrigens auch, den Schlüsseldatensatz mit anderen zu teilen, wenn sich Nutzer gerade in Ipanema am Strand regeln zum Beispiel und zu Hause ein unerwarteter Besucher vor der Tür steht. Der muss den Schlüssel nur noch schneiden lassen mit den übers Netz gelieferten Daten. Allerdings hat er den Schlüsselabdruck für immer, auch wenn die Freundschaft mal in die Brüche geht.
Da lassen sich sicherlich noch einige Horrorszenarien entwerfen, wer sich dann noch so alles in der eigenen Wohnung dank einfacher Fotos von Hausschlüsseln einfinden könnte. Die Firma Kimi selbst, die hatte offensichtlich überhaupt gar keine Bedenken und verweist ganz schlicht darauf, dass man seine Schlüssel eben im Auge behalten muss und man eben selbst dafür verantwortlich sei, in wessen Hände sie gelangen. Ganz einfach.
Wir lassen Sie jetzt aber allein damit, sich die tollen oder schlimmen Geschichten auszudenken, die sich in Zukunft dank 3D-Druckerschlüssel ergeben konnten. Am Mikrofon von Breitband verabschieden sich Martin Böttcher
und Katja Bigalke. Natürlich nicht ohne Musik. Und wir enden hier, wie wir angefangen haben, mit den vier Kanadiern von Delta Will. Outer Space Rock Voltronica nennen die unter anderem ihren Musikstil. While We Are Here, hier nochmal vor der Theatermagazin Rang 1, wo es heute um Ferienspiele und Tanztheater geht. Machen Sie es gut.
Tschüss. In the air. Every moment of lightness and gloom. While we're here, more and more.